Hi, ich bin Corinna, die Osteopathin für Körper, Geist und Seele.
Und ich heiße dich, liebe Merle, und dich von Herzen willkommen bei Wissen hilft heilen. Merle, so schön, dass du heute mein Gast bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich bin Merle Zirk und ich bin Ernährungsberaterin unter anderem. Ich mache viele verschiedene Dinge, die mir Freude bereiten und die für mich sinnvoll sind. Also ich bin Autorin, ich veranstalte Retreats und Festivals und mache alles rund um Ernährung und generell Gesundheit.
Und das klingt total spannend und das ist ja auch ein Grund, warum wir uns heute hier treffen. Und Merle, ich werde so oft gefragt von Frauen, die sagen, Corinna, ich habe so Heißhunger. Mhm. Manche stehen sogar nachts auf, gehen an den Kühlschrank, um sich noch was zu essen zu holen oder auch zwischendurch auf der Arbeit. Die nehmen sich immer Dinge vor, ja, Ernährungsumstellung und können es aber nicht einhalten, weil sie so Heißhunger haben. Hast du für diese Frauen da draußen einen Tipp?
Ja, da gehen wir doch mal rein. Also Heißhunger, was bedeutet das? Das bedeutet, man isst vielleicht seine feste Mahlzeit und dazwischen braucht man unbedingt noch etwas anderes, richtig?
Ja, also sie haben genau. So dieses...
Das heißt für mich als Ernährungsfachkraft, ich würde da jetzt erstmal hinschauen, wie sehen denn diese anderen Mahlzeiten aus? Und wenn die nicht ernährungsphysiologisch gut ausgestattet sind mit allen Nährstoffen, die wir brauchen, also zum Beispiel Fetten, Proteinen, Kohlenhydraten, auch den Vitalstoffen, dann kann es sein, dass wir sozusagen in so eine Blutzuckerschaukel kommen und wenn wir unten sind, brauchen wir wieder Nachschub. Das heißt, da habe ich dann Hunger oder ich brauche was Süßes und muss das irgendwie ganz schnell stillen. Das heißt, es kann ganz häufig sein, dass man nicht genügend Substanz aufnimmt in den anderen Mahlzeiten, die sozusagen außerhalb dieser Heißhungerattacken passieren.
Okay, also habe ich richtig verstanden, Heißhunger macht der Körper, produziert der Körper nur, wenn die anderen Mahlzeiten nicht ausgewogen sind oder da irgendwas dem Körper fehlt oder ich in eine Blutzuckerschaukel komme. Das heißt, mein Blutzucker ist durch Zucker oder Kohlenhydrate.
Genau, machen wir mal ein Beispiel.
Genau, ja, das hilft.
Wir haben jetzt mittags irgendwas gegessen, was Kleines. Vielleicht Spaghetti mit Tomatensauce.
Mhm. Und Parmesan.
Okay, und dann... Das ist um 12:30 und um 3 habe ich richtige Heißhungerattacke.
Ja, und denke, ich brauche was Süßes und einen Kaffee, weil ich auch total müde
genau.
bin.
Das eine ist natürlich, dass man schauen kann, ist es vielleicht eine Art Routine? Dieses, ich brauche das jetzt, hat sich schon so eingeschlimmt, ne? Dass man sich so ein bisschen selber, ich brauche das jetzt einfach eigentlich auch fürs eigene Gefühl, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wenn wir uns die Tomatensoße mit dem bisschen Parmesan und den Spaghetti anschauen, dann haben wir vor allem Kohlenhydrate. Wir haben ein paar Tomaten dabei. Und wir haben
also die Spaghetti sind die Kohlenhydrate?
Genau. Und dann haben wir ein bisschen Gemüse, Tomatensoße. Je nachdem, ob wir die Tomatensoße selber gemacht haben oder ob wir die vielleicht gekauft haben und dann einmal rübergekippt haben. Da ist ganz viel Zucker drin beispielsweise. Und dann haben wir noch ein bisschen Parmesan. Aber was ich gleich sehe, da ist viel zu wenig Protein drinnen. Und wir brauchen aber Protein, damit unser Blutzuckerspiegel gleichbleibend ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das A und O, vor allem für Frauen in unserem Alter und aufwärts. Das ist ganz wichtig, auch wenn es in der Perimeno- und in der Menopause dann Protein wirklich einen Fokus drauf legen. Also das heißt, wie könnte man so eine Nudel mit Tomatensauce und Parmesan aufwerten? Ganz einfach, entweder wenn man jetzt zum Beispiel vegetarisch-vegan lebt, dann könnte man da Tofu, Linsen, sowas dazugeben in die Soße.
Das ist ja eine gute Idee. Also du sagst, wir brauchen in jeder Mahlzeit immer Proteine mit.
Unbedingt.
Und Frauen, ganz viele, so wie ich, dann denken ja auch gleich, oh, Nudeln mit Eier und Tomatensauce schmeckt aber nicht.
Genau.
Und du sagst mir jetzt aber, ich könnte auch einfach rote Linsen in die Tomatensauce reintun.
Wenn du jetzt Fleisch isst, dann könntest du natürlich da auch ein Rind reintun. Musst du aber jetzt wissen, Rind hat doppelt so viele Kalorien wie die gleiche Menge Linsen.
Ne? Also okay, also wenn ich jetzt auch auf mein Gewicht achten möchte oder Kalorien zähle, dann bin ich mit Linsen besser beraten. Genau. Aber wenn die Frauen sagen, oh, der Bauch bläht ja danach so oder ich kann ja nicht auf der Arbeit pupsen.
Ja, das Problem mit diesem Blähen ist folgendes, dass wir in der westlichen Welt haben verlernt, Hülsenfrüchte zu verstoffwechseln, weil wir sie einfach viel zu wenig essen. Mhm. Die wirklich alten Völker, also auch in Europa beispielsweise, hast du schon mal von den Blue Zones gehört, also die Menschen, die besonders alt werden an gewissen Orten, was essen die denn da? Wenn die ihre Minestrone machen, dann ist da Gemüse drin, sind Kräuter, Zwiebeln, Gewürze und dann sind immer auch Bohnen und Hülsenfrüchte generell drinnen. Das heißt, in jeder Mahlzeit haben die Hülsenfrüchte integriert. Wenn wir das also nicht mehr können, weil es bläht, dann würde ich nicht von 0 auf 100 schalten, sondern ich würde halt anfangen mit ein bisschen und die nächste Woche ein bisschen mehr, damit man den Darm und das ganze Stoffwechselsystem dran gewöhnt, bis wir wieder diese Hülsenfrüchte, so wie es eigentlich jeder gesunde Mensch machen sollte, könnte, bis wir die wieder gut verstoffwechseln können. Ein weiterer guter Tipp ist, die Hülsenfrüchte vorher einzuweichen. Das entfernt die Säure und macht sie bekömmlicher.
Okay.
Und das ist auch schon mal ein Schritt, der ganz, ganz wichtig ist.
Also habe ich jetzt richtig verstanden, wenn ich Heißhunger habe, fehlt mir ja was. Wir gehen jetzt davon aus, dass es wirklich Proteine sind. Weil wenn ich,
meistens.
Also du sagst, wenn ich genug Proteine habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich Heißhunger bekomme.
Richtig. Wir machen mal die Gegenprobe. Mhm. Jetzt sind wir ja hier auf einem besonderen Event. Ja?
Genau, für alle, die das nicht wissen, Merle und ich sind jetzt hier gerade auf meinem Team-Retreat.
Genau.
Ich habe die Merle für uns gebucht, dass sie für uns gesund kocht. Und uns nicht nur kocht, sondern uns eben auch beibringt, wie wir zu Hause gesund kochen können und wie wir unsere Ernährung noch anpassen können, dass wir ganz lange gesund bleiben.
Genau, genau. So, und wir brunchen morgens und dann gibt's Abendessen. Mhm. Und wie nimmst du es wahr? Wie kommst du über den Tag? Weil, worauf ich achte, ist, dass sowohl im Brunch als auch am Abendessen genug Proteine vorhanden sind. Und wenn ich jetzt so dein Team anschaue, da gibt es mal in der Mittagszeit mal ein Obst, mal irgendwie ein Stück Kuchen.
Kleinigkeit.
Aber es ist jetzt nicht so, dass hier jeder mit Heißhunger rumrennt, oder?
Also wir sind wirklich alle ziemlich gut genährt und gesättigt, würde ich sagen.
Und das ist das A und O. Also wir müssen, das ist jetzt, wir waren vorhin bei der Mittagspause, wir müssen eigentlich in den Tag mit Protein auch starten. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel Hafermüsli mit Milch isst, ist das auch zu wenig.
In Haferflocken sind ein bisschen Proteine. Ja,
aber nicht genug.
Und in der Milch
auch ein bisschen, je nachdem, was man für eine Milch verwendet. Ja, es kann ja auch sein, dass man eine pflanzliche Alternative verwendet, wenn es dann auch noch Hafermilch gibt. Dann ist es sehr zuckerlastig, sehr kohlenhydratlastig, aber uns fehlen die Proteine. Und da müssen Proteine rein. Das heißt, wenn du ein Müsli isst, dann nimmst du halt einfach einen tierischen oder einen pflanzlichen Joghurt dazu. Beispielsweise.
Einen tierischen oder pflanzlichen? Also einfach einen Joghurt von einer Kuh?
Oder eine pflanzliche
Soja,
Alternative?
Kokos.
Nee, Kokos nicht. Hat keine Proteine. Also da würde ich dann einen Sojajoghurt, ein Ackerbohnenjoghurt, also gibt es verschiedene Alternativen, das würde ich da noch mit reinpacken. Dann muss man überlegen, ob hier und da ein hochwertiges Proteinpulver Sinn macht, zum Beispiel.
Kann ich mich denn als Frau gesund ernähren und alle Proteine zu mir nehmen ohne Proteinpulver? Das frage ich mich manchmal.
Das geht, du musst dich halt gut mit in dem Thema erstmal dich reinfuchsen und dann auskennen und dann wissen, wie man Sachen zusammensetzen kann. Also, um beim Beispiel zu bleiben, die Pasta mit Tomatensoße und Linsen, wenn die Pasta vielleicht auch noch eine Vollkornreispasta ist, dann ist es ein komplettes Aminosäurenprofil und das ist sehr hochwertig für den Körper und kann sozusagen gut verwertet werden. für diejenigen, die auch Eier essen, eine andere Idee ist Kartoffeln, Spinat und Ei.
Das ist auch süß. Das hat meine Mama früher immer gemacht.
Ja, guck, das sind Menschen, ja, früher, deine Mama ist wahrscheinlich auch schon ein paar Tage älter, da hat man es intuitiv noch ganz richtig gemacht. Das ist eine komplette Mahlzeit.
Und Linseneintopf gab es auch immer einmal die Woche.
Ja, guck.
Und okay, und was würdest du dann, viele wollen ja auch abnehmen und dann kommt ja auch oft dieser Heißhunger und dann essen die zum Beispiel morgens Joghurt mit Früchten, weil sie denken, ja, Obst ist gesund und Joghurt, dann haben sie noch Probiotika oder Präbiotika, ich bringe die immer durcheinander, noch mit drin, dann ist das gut für den Darm und dann tun sie sich was Gutes und ich weiß, die haben immer Heißhunger und denken, aber das liegt dann an der Diät.
Ich weiß nicht, wie dieser Joghurt mit Früchten aussieht. Wenn das ein Fruchtjoghurt ist, beispielsweise.
Oder Naturjoghurt. Nehmen wir mal gesunde Alternative. Okay.
Dann kann das sein, dass das immer noch viel zu wenig ist. Und was ich auch bei meinen Klientinnen ganz häufig sehe, ist irgendwo mal gelesen, Joghurt mit Früchten ist super, mache ich jetzt ab sofort bis zum Ende meiner Tage, esse ich jeden Morgen. Aus meiner Sicht könnte sein, dass für manche Frauen es einfach fehlt, dass da noch eine deftige Komponente dabei ist am Morgen. Mhm. Dass das Süße, also dieses Obst mit ein bisschen Joghurt und vielleicht noch ein Honig drüber oder sowas, dass das einfach nicht ausreichend ist. Das ist nicht genug Substanz auch quasi. Und dann könnte man sich überlegen, ob man da vielleicht ein gutes Vollkornbrot mit Avocado und einem Tofu zum Beispiel. Mhm. Noch on top, dass man vielleicht ein kleines Müsli oder einen Joghurt hat und dann das noch. Und dann sieht das Ganze schon mal anders aus. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel am Anfang des Tages schon nicht optimal läuft. Weshalb wir dann später, dazu kommen noch vielleicht 3 Kaffees, die auch noch ein bisschen. Ne? Und das ist Stress für den Körper. Und was wir wollen, ist, dass wir ausgeglichen sind. Und das kriegen wir, wenn wir Fokus auf das legen, womit wir starten an den Tag.
Also, was sagst du als Ernährungsexpertin zu Kaffee am Morgen? Viele stehen ja dann auf. Und also meine Frau nicht, die trinken zuerst einen halben Liter warmes Wasser, weil ich immer sage, das geht direkt durch den Darm und da geht es nur um den Wasserspeicher wieder aufzufüllen und wirklich Wärme reinzubringen und den Darm zu entspannen. Mhm. Und dann trinken die aber ihren Kaffee, entweder mit Milch oder ohne oder mit Milch und Zucker. Ja. Schießen wir da auch gleich den Blutzucker hoch oder sind da...
Das kann ich jetzt nicht. Für jede Frau ist das unterschiedlich natürlich. Das sind Individualgeschichten. Aber meistens würde ich sagen, Kaffee mit dem Frühstück und nicht davor.
Warum nicht?
Weil du mit dem Koffein und wenn da auch noch Zucker mit drinnen ist, sofort dein System hochschießt.
Aber das möchten ja die Frauen, weil die stehen ja so
auf.
Ja, also
aber
ganz das müde und schlapp. Ja, ja. Und der Kaffee gibt ihnen ja dann erstmal Energie.
Ja, das ist natürlich eine Routine, die sich im Laufe der Jahre so, sag ich mal, angeeignet hat. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass das gut fürs eigene System ist.
Also, das stimmt, also müsste man das mal hinterfragen.
Ja, genau.
Also, was wäre die Alternative?
Ja, also ich finde ein heißes Wasser, auch gern mal mit Zitrone zur Abwechslung oder mal mit einem Apfelessig oder sowas, ne? So könnte man alles mal ausprobieren.
Das sage ich immer danach.
Ja, genau.
Mit dem heißen Wasser.
Genau, das ist super. Und dann schauen, wie starte ich in den Tag. Wenn ich es eh stressig habe, dann kann es sein, dass ich gleich Essen brauche.
Direkt nach dem Aufstehen?
Nicht direkt, aber nach dem Fertigmachen, nach dem Wasser. Mhm. Du bist, ne? Und dass man dann entweder durch ein Meal Prep oder weil man noch die Zeit morgens findet oder sich nimmt, dann ein gescheites Frühstück zubereitet.
Für alle, die nicht wissen, was Meal Prep ist, ja, also du sagst, ich soll es Essen Vorbereitung.
Genau.
Oder auch Vorkochen. Hätten wir es früher genannt, ne?
Genau, vorkochen für den nächsten Tag.
Genau, für den nächsten Tag und Essen vorbereiten.
Zum Beispiel wie mit den Overnight Oats. Das sind eingeweichte Haferflocken, die man anreichern kann mit Mandelmus, mit Proteinquellen. Die ziehen dann über Nacht und das kann man dann im Glas oder so zur Arbeit mitnehmen oder wenn man einen stressigen Tag hat, dann einfach damit starten.
Und dann darf ich auch den Kaffee dazu trinken.
Genau, aber das Problem ist ganz häufig, ist, gut, wenn das Wasser noch ist, ist ja schon mal ein Pluspunkt, dann kommt der Kaffee und dann kommt 1-2 Stunden nichts.
Ja, weil mir geht es auch ganz oft so, dass ich morgens gar keinen Hunger habe.
Und warum hast du keinen Hunger?
Weiß ich nicht, habe keinen Hunger morgens.
Weil es quasi, weil du dir das so antrainiert hast, weil du wirklich keinen Hunger hast, weil du intermittierendes Fasten machen willst oder weil dein Körper schon im Stress ist.
Jetzt wird es ja hier sehr ehrlich und privat, weil tatsächlich morgens mache ich ja meine Morgenroutine, ich journal, ich mache Sport. Also da ist vorher gar keine Zeit.
Okay, es ist keine Zeit. Das heißt, du hast deinen Körper so trainiert, dass er da noch keine Zeit für Essensaufnahme hat. Mhm. Was du jetzt wissen musst, auch wenn es in Richtung Perimenopause geht, ist es teilweise ganz wichtig, dass man quasi stabil startet, weil sonst zieht sich das über den Tag und es kann dann sein, dass diese Schwankungen den ganzen Tag übergehen. Und wenn du dein System mit einer guten Nahrung am Anfang schon stabilisierst, kommst du besser rum. Das heißt nicht, dass du es jeden Tag so machen musst. Bei mir ist es auch zum Beispiel ganz individuell. Wenn ich Termine habe, merke ich, wie, wenn ich gefordert bin, habe ich eigentlich auch keine Zeit zu essen. Aber eigentlich braucht es das System, wenn ich ehrlich zu mir selber bin.
Und wenn ich jetzt aber vorm Sport, empfiehlst du da auch was zu essen? Oder ja, wir sind ja jetzt hier, du hast uns ja Proteinshakes vorm Sport gemacht. Mhm. Also es stimmt schon. Wir haben jetzt immer was zu uns genommen, auch vorm Frühstück.
Genau. Das empfehle ich schon.
Okay, wenn jetzt die Frau...
Also was Leichtes, ne? Es muss jetzt keine üppige Mahlzeit vorm Sport nehmen.
Aber hast du da noch ein paar Ideen, was ich morgens vorm Sport trinken könnte?
Ja, generell ein Shake ist gut.
Was soll da rein?
Wenn du es gut verstoffwechseln kannst, kann da Gemüse rein, es kann eine leichte Süße dabei sein. Also ich rede nicht jetzt von Shakes oder Smoothies, die zuckerhaltig sind, ja, weil dann schießen wir uns wieder hoch. Es muss ein proteinreicher also, Shake sein.
Machen wir mal eine Banane, können wir da reinmachen. Mhm. Dann hätte ich vielleicht noch Spinat tiefgefroren, den ich da reintun könnte.
Genau. Generell tiefgefrorene Sachen sind super. Wildheidelbeeren. Mhm. Wunderbare Quelle, haben Polyphenole, also dunkle Farbe. Überleg mal, wann im Leben du dunkel, also wenn du an den Regenbogen denkst, die dunklen Farben, die kommen eh immer zu kurz. Also von daher in den Smoothie, ein super cleanes Proteinpulver, ohne Süßstoffe und Zeug, was du gut verstoffeln kannst. Wildheidelbeeren, vielleicht ein paar gute Fette, eine Avocado, eine Nuss, wie auch immer. Und dann mit Wasser oder vielleicht einer Pflanzenmilch, die du gut bekömmlich findest. Und das ist doch mal ein schöner Start in den Tag. Würde ich jetzt vielleicht nicht wirklich 7 Tage die Woche machen, aber es geht schon 3-4 Mal so.
Und was mache ich an den anderen 3?
Da hast du hoffentlich genug Zeit, jetzt wenn man vom Wochenende spricht, beispielsweise, dass du dir, wenn du aufgestanden bist, dass du vielleicht dich in die Küche stellen kannst, dir ein richtig nährendes Frühstück zubereiten kannst, einen Brunch, den du vielleicht ein bisschen vorher schon nimmst, dass du was Deftiges hast, was in die Richtung Porridge und so weiter geht, sodass du alles ausfüllen kannst quasi.
Also du hast ja eben den Regenbogen erwähnt und du sagst den Frauen, dass sie so alles essen sollen. Ja. Für manche ist ja vielleicht, wenn sie den Kühlschrank öffnen, alles, Wurst, Käse, ja, also so ein bisschen. Können wir da vielleicht eintauchen, was du unter alles verstehst? Also wenn du jetzt, wir haben ja hier auch einen Brunch gehabt und hier war kein Käse, hier war keine Wurst, das war hier alles nicht und es war sehr bunt und sehr vielfältig.
Ja, aber vielleicht. Das ist manchmal für jemand, der so ganz anders bestückt ist auch im Kühlschrank erstmal vielleicht auch eine Herausforderung, so wie ich das mache oder wie ich das auch lehre. Aber letztendlich ist es essentiell aus meiner Sicht, und das weiß ich ja nun aus Erfahrung, weil ich eine schwere Erkrankung hatte.
Genau.
Es ist essentiell, wirklich so bunt wie nur irgendwie möglich zu essen. Und bunt...
Meinst du nicht Haribos, alle Farben durchessen?
Ganz genau. Weil, wenn du dir unsere, vor allem die verarbeitete Nahrung anschaust, was siehst du da? Du siehst weiß-gelblich als Käse, du siehst braun Brot, braun, weiß, beige Fleisch. So, und dann Nudeln sind auch gelb. Ja, so.
Ach so, da waren gar nicht so viele Farben.
Nein, da waren nicht so viele Farben. Und was fehlt? Hellgrün, dunkelgrün, violett, orange, richtig knalliges Gelb von Zitronen.
Also du meinst mit Regenbogenessen wirklich in der Obst- und Gemüseabteilung.
Auf
und wenn
Fall.
Wir vielleicht mal unsere Hörerin ganz kurz mitnehmen. Also du sagst ja selber, du... Es gab ja ein Leben vor deinem Leben als Ernährungsberaterin. Also, willst du vielleicht ganz kurz mal für die Frauen erklären, wie du da hingekommen bist, dass du krank warst und wie dir Essen ja auch dein Leben verändert hat oder dein Leben gerettet hat?
Würde ich sagen, gerettet. Mhm. Ich war 30 und ich hatte schon länger Beschwerden, so ein halbes, dreiviertel Jahr, und wurde nicht so ganz ernst genommen, weil mit 30 ist man ja noch... richtig fit und da kann ja nichts sein. Und ich habe dann eine schwere Krebsdiagnose bekommen und musste total operiert werden. Das bedeutet, weil die Gebärmutter befallen war, ich habe keine Gebärmutter mehr, keine Eierstöcke, keine Eileiter, und 70 Lymphknoten wurden aus meinem System entfernt. Und ich habe im Nachgang dann noch eine adjuvante Chemotherapie angeschlossen und hatte eine 50-50-Chance, das Ganze zu überleben.
Boah, jetzt kriege ich Gänsehaut.
Und ich war in meinem ersten Leben Fernsehredakteurin, Filmemacherin, sowas. Und habe schon immer es wichtig empfunden, für mich alles zu hinterfragen und alles genauestens für mich zu filtern, zu recherchieren und so. Und von daher... ist dieses Projekt dann zu meinem Lebensprojekt geworden, mich zum einen wieder bei meiner eigenen Heilung zu unterstützen, also gesund zu werden, gesund zu bleiben. Und da habe ich einen Pakt gemacht, damals im Krankenhaus liegend mit den größten Schmerzen meines Lebens. Ich habe mit dem oder was auch immer.
Dem Universum.
Gerätet. Ja, ich sage auch Universum dazu, aber jeder glaubt
jeder an was anderes. Jeder darf ja was anderes.
Wenn ich das packe, soll es nicht für umsonst gewesen sein, sondern ich will das weitergeben. Und zwar so, dass die Menschen für sich losgehen, auch wenn vermeintlich alles in Ordnung ist.
Oh, jetzt kriege ich Gänsehaut. Das ist so schön. Weil was die Frauen vielleicht nicht wissen, ist, wenn die Eileiter raus sind, dann wurdest du ja auch sofort in die Wechseljahre katapultiert.
Von einem auf den anderen Tag.
Das heißt, du hattest ja, die Hormone waren ja auch, also du warst mit 30 absolut in den Wechseljahren.
Genau.
Und wie hat Merle sich vor der OP oder vor dem Krebs ernährt und Merle danach, wenn du uns da mal mitnimmst?
Also vorher habe ich so gegessen, dass es schnell ist und satt macht. Das waren die wichtigsten Dinge. Ich habe mich wirklich gar nicht beschäftigt, gar nicht.
Mhm.
Ich war ein Tütensuppen-Fan und... damals in München, wo ich dann beim Fernsehen gearbeitet habe, mit meiner Mitbewohnerin irgendeinen Salat gemacht hat, habe ich den halt mitgegessen. Aber ansonsten war es das an Grünzeug.
Also und Burger, irgendwie Fast Food.
Genau, also ich habe nie Fleisch gegessen, weil ich die Konsistenz nicht mag. Aber ich war so eine Pudding-Vegetarierin, nenne ich das mal. Also alles... ganz viel Zucker, ganz viel verarbeitetes Zeug. Man ist abends dann auch noch weggegangen. Die Filmbranche ist sehr schnelllebig. Die muss total die ganze Zeit, bist du auf dem Set beim Dreh, hast keine Zeit zu essen.
Also auch viel Stress. Und dann bist du auch mit Kaffee in den Tag gestartet?
Ja, genau. Und zwischendurch die Snickers reingehauen und ganzes Programm am Abend, jeden Tag Alkohol, weil musste ja dazugehören.
Wurde gefeiert.
Das so.
Okay, also wir haben hier jemanden sitzen, der nicht weiß, wie es ist, auch anders zu leben.
Genau, ich habe alles mitgenommen. Und ich war auch kein Kind von Traurigkeit. Das heißt, bei Partys war ich auch gerne ganz vorne dabei.
Also du warst die zum Schluss damit raus
und die ganze Bande unterhalten hat.
Okay.
Na, wow. Dann macht's von einem auf den anderen
Leben
Tag
einmal rausgerissen. Und wie bist du darauf gekommen, dass dein, weil das sagt dir ja nicht die Schulmedizin, dass deine Ernährung deine Rolle spielt?
Nee, also da habe ich dann zu hören bekommen, essen Sie alles? Na, essen Sie einfach. Weil Ernährung hat keinen Einfluss. Und das muss ich sagen, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr.
Aber woher weißt du das?
So, das weiß ich daher, weil ich habe dann natürlich nach der Operation, ich habe gerade erzählt, die Lymphknoten kamen raus. Und ich habe halt weiter so gemacht wie vorher. Das heißt, ich habe Kaffee mit Milch getrunken. Ich habe meinen Fisch von irgendwo importiert gegessen. Und was passiert ist, ist, dass meine Beine hier unten ungefähr
also drei Unterschenkel,
aber auch Oberschenkel auf die dreifache Größe angeschwollen sind durch die Wassereinlagerungen. Die Lymphknoten haben ihre Arbeit nicht mehr gemacht und so weiter. Und dann habe ich mich informiert und habe geguckt, wie kann ich das denn mit der Ernährung unterstützen? Dann bin ich auf die basenbasierte Ernährung gekommen und habe dann in dem Maße auch recherchiert, dass Milchprodukte und Milch solche Sachen,
Schwellungen
und Entzündungen, Wassereinlagerungen forcieren, also dass das schlimmer werden kann. So, und dann habe ich angefangen.
Okay, also du hast über Learning by Doing, also über deine eigene Erkrankung und dass dir keiner helfen konnte. Also ich weiß, in der Schulmedizin werden Lymphdrainagen verschrieben.
Ja, die mache ich trotzdem.
So, und du hast dich aber gefragt, wie kann ich es alleine noch
unterstützen? Wie kann ich das System noch unterstützen, damit es mit der Änderung, die jetzt halt da nun mal vorhanden ist, trotzdem gut leben kann, also gut funktionieren kann. Und dann ist ganz klar, Nahrung, die quasi entwässert statt bewässert, ja?
Spannend.
Und das kriegst du nicht mit Milch und Fleisch und so weiter hin, sondern das kriegst du mit Pflanzen hin.
Ausschließlich, also ausschließlich Pflanzen entwässern den Körper.
Naja, jetzt zum Beispiel, wenn du dir die Tees anschaust, ja, was ist da drin? So,
Kräuter, Pflanzen.
Genau. Genau. Und tierische Lebensmittel sind einfach Säurebildner.
Alle.
Nicht alle gleichermaßen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist die Grundregel, die man sich merken kann.
Ja, lass es uns einfach machen, dass die Syrien wirklich, also wir können uns so, der Einfachheit halber, es gibt bestimmt Ausnahmen und man kann da ganz tief rein.
Genau.
Aber Pflanzen sind eher basenbildend und tierische Produkte sind eher säurebildend.
Richtig.
Und was ist jetzt mit meinem
Zucker zum Beispiel?
Croissant, genau.
Und mit, das ist säurebildend, selbstverständlich.
Und mit meinem Kuchen.
Säurebildner.
Eis.
Säurebildner.
Okay, also Zucker und alle Mehle, diese Sachen sind auch säurebildend.
Ja, genau.
Und Säure macht den Körper sauer?
Vor allem, das muss man halt auch, wenn ein Körper einwandfrei funktioniert, man hat es vielleicht getestet mit Blut und alles Mögliche, was man testen kann, dann kommt der mit Säurebildnern ja auch zurecht. Dann reguliert sich das von alleine. Aber wenn jetzt bei mir, wie bei mir, sowas passiert ist, dann braucht er ja Unterstützung. Und wenn ich den dann auch noch mit so vielen denaturierten, säurebildenden Lebensmitteln oder Produkten fülle, dann kann der seine Arbeit nicht mehr machen.
Aber nicht jeder hat ja eine Total-OP oder eine Gebärmutterentfernung und trotzdem haben ja vielleicht die Frauen Entzündungen, die haben Neurodermitis, die haben einen Blähbauch, die haben Pickel mit 30, Parodontose,
ja.
Augenprobleme, also Entzündungen können ja MS,
genau.
Ja, Nervenprobleme, Muskelprobleme,
ganz genau.
Das sind ja auch alles könnte ja, meinst du, das würde dadurch auch besser werden?
Bin ich fest von überzeugt und ich habe auch ganz viele Beispiele dafür in meinen Klienten. Apropos Neurodermitis. Ich habe, seitdem ich klein war, habe ich hier an dem Arm Neurodermitis gehabt.
Also und für alle, die es nicht wissen, Neurodermitis ist eine Hauterkrankung, genau, und ist richtig so schuppig, genau, und juckt und tut weh.
Genau, und ich hatte chronisch entzündete Nasennebenhöhlenentzündung. Und dann, du siehst es jetzt noch ein ganz kleines bisschen, wenn überhaupt, hier oben, wenn
okay, überhaupt. Ich gucke jetzt auf Merles Oberarm und streiche da mal rüber, aber würde ich jetzt, also würde ich nicht als solches erkennen.
Genau, aber das war früher ganz schlimm.
Okay.
Und das ist neben den Wassereinlagerungen, neben der Nasennebenhöhlenentzündung, ist das auch einfach mit weggegangen. Also was ich damit sagen will, eine basenüberschüssige Nahrung mit vielen Pflanzen löst viele Probleme gleichzeitig.
Also das heißt, ich habe nicht nur keinen Heißhunger mehr.
Genau.
Sondern ich kann meinen Körper durch Ernährung auch mit heilen. Oder ja, unterstützen, dass er sich selbst heilt.
Richtig.
Wie bist du da eingestiegen? Also hast du dann echt morgens den Kaffee weggelassen oder Stück für Stück?
Ich bin ein Mensch, der tief einsteigt, verschiedene Dinge liest, sie an sich selbst anwendet und guckt, was stimmt. Jetzt für mich und will das dann aber auch noch validieren im Außen. Also was gibt es für Infos, Studien, Daten dazu? Und so habe ich peu à peu, ich bin dann wirklich in dem Jahr nach der OP, ich war immer noch krank, es war kurz nach der Chemotherapie, ich war gerade nicht in meinem Job, bin ich durch die Märkte gelaufen und habe mir alles angeguckt, was ist denn da drinnen, was verkaufen die uns da eigentlich von den Produkten, die ich sonst immer gekauft habe? Dann habe ich gesehen, ach du Jemine, das will ich auch nicht mehr essen und das will ich nicht mehr essen.
Was war da so drin?
Naja, Sonnenblumenöl in diesen Aufstrichen.
Aber Sonnenblumenöl ist doch pflanzlich.
Ja, das stimmt. Aber nur weil es pflanzlich ist, heißt es nicht, dass es gesund ist. Und Sonnenblumenöl ist zum Beispiel total säurebildend. Auch.
Okay. Aber das ist ja in Chips, das ist ja überall drin.
Ja gut, Chips sind auch Säurebildner.
Aber es ist doch die Kartoffel.
Naja, meistens ist da ganz wenig von der Kartoffel, irgendein Kartoffelmehl, irgendwas Verarbeitetes drin. Wenn es verpackt ist, dreimal hinschauen. Das Beste, was man machen kann für sich, ist so viel unverarbeitete Nahrung wie nur irgendwie möglich.
Also für alle Frauen da draußen, die das jetzt hören und sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht wie, geh in die Obst- und Gemüseabteilung.
Geh zu dem Biogemüse hin und kauf dir eine Gurke. Kauf dir, einen Salat, der nicht in Plastik eingepackt vorgestückelt ist. Da sind Keime drinnen. Kauf dir Karotten mit Bund dran. Mhm. Solche Sachen. Und die verarbeitest du daheim in deiner Küche oder isst sie teilweise roh. Im besten Fall mittags, weil abends ist es schwierig, dass das System das alles noch gut verdauen kann, bevor man schlafen geht dann. Solche Sachen. Und dann dämpfst du, kochst du und manchmal brätst du deine Sachen. Und das ist, sag ich jetzt mal, wenn man komplett neu damit startet, irgendwann mal soll es dahin kommen, dass es zu 90% Pflanzen sind. Und dann, oder 80-90%. Und der Rest kann hier und da tierisches Lebensmittel sein und hier und da ein zuckerhaltiges und so weiter und so fort.
Also du empfiehlst auch Zucker komplett wegzulassen?
Wenn man einkauft, also verarbeitete Lebensmittel, ist da schon ganz, ganz viel Zucker drinnen. Die heißen halt dann unterschiedlich Fructose, Glukosesirup,
Mais-Sirup. Ist das nicht was Gutes, weil es aus der Pflanze kommt?
Nein, ist es überhaupt nichts Gutes. Leider ist überhaupt nichts Gutes. Und wir bezahlen mit unserer Gesundheit damit. Das heißt, wenn ich etwas Verarbeitetes kaufe, ist da schon genug Zucker drin. Das heißt, ich muss zu Hause nicht noch auch ganz viel Zucker in den Kaffee packen. Wenn ich Kuchen backe und man findet irgendein Rezept, kannst du die Zuckerhälfte gleich mal nur ein Drittel davon nehmen. Solche Dinge, das kannst du sofort damit starten, mit sowas. Und Zucker und die ganzen Säurebilder peu à peu aus dem Leben.
Also alles mehr Basenüberschüssiges, und das kann man ja auch googeln, ja, würde ich sagen. Also welche Lebensmittel sind basenbildend, welche sind säurebildend.
Genau.
Dass man sich da ein bisschen informiert. Oder du hast sogar ein Buch geschrieben.
Ja.
Das zweite ist jetzt raus.
Genau.
Da kann man das auch nachlesen.
Da geht es jetzt nicht unbedingt um Säure- und Basenbildner, aber da geht es generell ganz viel um Ernährung, aber auch um, wie erhalten wir uns denn gesund? Was gehört denn da alles auch dazu? Das ist sehr breit. Es gibt aber auch 40 Rezepte drinnen, zum Beispiel in dem Buch. Mhm. Also das ist sozusagen wie so ein Wegbegleiter, den man mitnehmen kann, nachlesen kann und dann mal zu Hause ausprobieren kann auch gleichzeitig. Also ich wollte es halt auch einfach so machen, dass es was Praktisches ist, ja, dass man nicht nur theoretisch irgendwie, und das meiste versteht man dann gar nicht, sondern es geht wirklich darum, wie schaffen wir das in unserer krassen, schnelllebigen, sehr denaturierten Welt und unserem Alltag, und stressig ist es noch dazu, da wieder ein bisschen mehr zurück zu unserem Ureigenen zu kommen. Und deswegen heißt das Buch auch Return to Yourself.
Oh, so schön. Return to Yourself.
Ja, genau. Und das ist sozusagen auch, ja, meine Message. Ich sehe so viele chronisch erkrankte Menschen, was mir wirklich im Herzen, in der Seele wehtut.
Was würdest du denen denn empfehlen? Also wenn wir jetzt mal so sagen, so drei Sachen, drei Gewohnheiten, die Menschen schnell verändern können, die aber viel ausmachen, womit sie beginnen können, wenn wir einfach mal so ein...
Also davor geschickt muss man sagen, die Menschen müssen wollen. Also es muss eine intrinsische, eigener Wunsch oder vielleicht ein Drang oder ein Zwang, weil man nicht mehr kann. Mhm. Das ist ein A und O. Ich habe auch manchmal Menschen, die sich melden, mein Vater, mein Bruder, mein so und so, der hat das und das, kannst du mal.
Ja, das sagen die Frauen bei mir auch ganz oft.
Das geht nicht.
Mein Kind hat was im Corona. Und dann hast du mal einen Tipp, den ich machen kann. Deswegen habe ich ja schon nach drei gefragt.
Genau, also der erste Punkt ist selbst.
Ich selbst.
Also ich muss es wollen. Ja, ich muss es wollen. Ich möchte eine Veränderung. Ich möchte vielleicht...
Ich möchte keinen Heißhunger mehr haben. Ich möchte abnehmen.
Genau.
Ich möchte weniger Schmerzen haben.
Genau. Ich möchte. So. Und dann bin ich auch bereit, einen Preis dafür zu zahlen, nämlich das tägliche große Stück Kuchen
zu halbieren,
zu hinterfragen und dann vielleicht in der ersten Woche zu halbieren und in der zweiten Woche brauche ich es nur jeden zweiten Tag.
Mhm.
So, ne?
Also Gewohnheiten, die mich krank machen, gegen gesunde Gewohnheiten.
Oder erstmal zu hinterfragen und zu überlegen, wie könnte es noch anders gehen.
Okay, also habe ich richtig verstanden, einfach mal erstmal vielleicht gar nichts verändern, sondern zu analysieren und zu schauen, welche Gewohnheiten habe ich denn eigentlich?
Ehrlich zu sich selber zu sein.
Mhm.
Weil, ja, diesen Liter Alkohol, den Wein am Abend brauche ich einfach.
Um abschalten zu können.
Um abschalten zu können. Hm. Zu hinterfragen. Ich kaufe nur das Fleisch ums Eck. Das stimmt zu 99% nicht, weil sonst gäbe es nur Fleisch vom Bauern ums Eck. Es ist sozusagen auch ein Produkt aus der Massenproduktion. Ja? Solche Sachen und solche Glaubenssätze zu hinterfragen, die sind unangenehm, weil man muss sich etwas eingestehen.
Mhm.
Auch einen Zuckerkonsum sich einzugestehen. Wenn man abends... keine Ahnung, die Tagesschau guckt und dann kommt halt da die Batterie an Süßkram und an Chips.
Ja, also du sagst die Gewohnheiten mal ehrlich.
Ehrlich sein, weil es bringt alles nichts, was zu verändern, wenn man, was man anderen sagt, ist nochmal ein anderes Ding. Aber erstmal zu sich gucken, was erzähle ich mir denn da eigentlich die ganze Zeit selber?
Und mein Stück Schokolade, was ich so sehr liebe.
Ich esse auch mal ein Stück Schokolade, aber ich esse ein Stück.
Ich könnte dann immer die ganze Tafel aufessen, Merle.
Da würde ich sagen, schau dir mal deinen Magnesiumstatus an.
Warum?
Weil wenn du einen Schokoladenhieper hast, bist du an Magnesium, was in Schokolade drinnen ist, also das Gute, im Kakao, bist du vermutlich unterversorgt.
Also du meinst, wenn ich Magnesium zusätzlich nehmen würde, dann könnte ich auch nach einem Stück sagen.
Nee, was heißt zusätzlich nehmen? Du müsstest erst mal gucken, wie ist denn dein Magnesiumstatus? Wie schaut es denn da aus?
Wie finde ich denn das raus?
Kannst du zum Beispiel einen Blutcheck machen. Und nein, das ist meistens nicht im großen Blutbild, was die Krankenkasse alle paar Monate oder Jahre bezahlt, drinnen. Das ist eine Eigenleistung. Wie viele andere Blutwerte auch, die mir aber helfen im Thema Gesunderhaltung. Longevity ist ein großer Begriff gerade.
Langlebigkeit,
also funktionelle Marker, die sagen, lange bevor was in der Schieflage ist, lange bevor eine Krankheit kommt, sind die schon quasi aus dem Ruder.
Aber dann brauche ich ja auch jemanden. Also erstmal muss ich wissen, wer nimmt diese Blutwerte ab, weil mein Hausarzt, wenn der keine Ahnung hat, dann sagt der, welche wollen wir denn nehmen, was wollen Sie denn damit?
Ja.
Und ich brauche jemanden, der mir das auswertet.
Ja, da gibt es Menschen wie mich, wie ganz viele andere, die in der funktionellen Medizin oder auch Heilpraktiker, manche Ärzte machen das auch.
Nach was suche ich denn da?
Zum Beispiel funktioneller Medizin oder Präventionsmedizin. Genau, solche Sachen kannst du suchen. Und dann könnte es bei dir vielleicht rund um deinen Wohnort vielleicht jemanden geben, der sich damit auseinandersetzt. Das ist natürlich, man muss sich das auch überlegen. Das ist erstmal mit Kosten verbunden.
Was kostet so eine Laboranalyse und so eine Beratung?
Individuell. Also ich kann es an meinem Beispiel sagen. Ich habe das im Januar habe ich so einen Test gemacht. Und zwar bin ich direkt ins Labor gefahren. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Wenn man jetzt keinen Arzt hat, kann man direkt im Labor auch Blut abnehmen lassen.
Wie finde ich denn so ein Labor, das mir Blut abnimmt?
Das kannst du googeln. MeinDirektLabor.de zum Beispiel. Und dann kann man finden, wo es die gibt.
Okay, spannend.
Die Labore. Und ich habe 240 Euro bezahlt für so Marker, die wichtig sind. Also da war zum Beispiel dabei ein Omega-3-Index. Es war der Arteriosklerose-Faktor drin. Also es war ein Langzeitblutzuckerwert drin. Das sind lauter solche Sachen, die... Diese Werte sind dann nicht mehr in Ordnung, wenn wir später mit dem Herzen was haben, vielleicht Diabetes Typ 2 bekommen.
Schlaganfall,
solche Sachen. Gefäßkrankheiten, Krebs, Vitamin D haben manche Hausärzte schon auf dem Schirm, sagen aber dann, ja, keine Ahnung, Faktor 30, passt schon. Wir haben ja alle Vitamin D-Mangel. Nein. Wenn man weiß, dass jeder Krebspatient einen Vitamin-D-Mangel hat, würde man nie wieder in den Mangel kommen, so wie ich.
Wow. Also jeder Krebspatient hat einen Vitamin-D-Mangel. Mel, ich werde auch so oft gefragt, Corinna, welche Nahrungsergänzungsmittel empfiehlst du denn oder nimmst du denn? Und ich halte mich immer zurück, weil ich davon keine Ahnung habe. Und ich denke immer, gefährliches Halbwissen zu verbreiten, ist nicht gut. Mhm. Was würdest du denn jemandem empfehlen, den du nicht kennst, wo du sagen kannst, da haben wir wahrscheinlich alle einen Mangel oder das sollten wir alle als Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wenn es sowas gibt, was man mit der Gießkanne, wo man sagen könnte, das brauchen wir wirklich alle.
Genau, also sowas ist höchst individuell, wie ich gerade gesagt habe, so ein Blut, also dein Blut sieht ganz anders aus als meins. Ich brauche das, du brauchst was anderes.
Morgens sieht es nochmal anders aus als abends.
Klar, es ist nur eine Momentaufnahme, aber man kann trotzdem so ein bisschen, also
Tendenzen.
Nicht nur ein bisschen, sondern genau sehen, vor allem wenn du es regelmäßig machst, wie bist du denn wirklich versorgt?
Ja.
Ja. So. Die Frage war, genau, welche
Nahrungsergänzungsmittel?
Genau, wo haben wir einen Mangel? Also ganz klar, wir in unseren Breiten haben fast alle einen Vitamin-D-Mangel, wenn wir das nicht substituieren.
Okay.
Weil zwischen Oktober und April steht die Sonne zu schwach auf der Erde, bei uns in der Nordhalbkugel, dass du über die Haut Vitamin D bilden kannst. Ja? Mhm. Und wenn jetzt im April wieder die Sonne hoch genug steht, dann haben die ganz viele Menschen ganz viel Angst vor der Sonne, was generell teils begründet ist, teils aber auch nicht, weil mittags 20 Minuten uneingecremt in die Sonne zu gehen, halte ich für sehr sinnvoll zum Beispiel. Weil wenn du Sonnenmilch draufschmierst, kann dein Körper kein Vitamin D bilden. Das muss man auch wissen.
Okay, und welches und wie viel nehme ich denn da?
Das kommt auf deinen Wert an. Wenn du jetzt, ich hatte zu meiner Krebsdiagnose, habe ich 7 Nanogramm pro Milliliter gehabt. Also 7, fast 0.
Ja? Okay. Was ist normal?
Ich denke, in Deutschland ist man so bei 25 ungefähr.
Und was
wenn
sollte
man nicht substituiert? Meine Empfehlung und auch die der anderen, also was heißt der anderen, aber die der funktionellen Mediziner, du solltest zwischen 60 und 90 Nanogramm pro Milliliter haben, um Stoffwechselerkrankungen, also Tumorschutz und so weiter, um da gut versorgt zu sein.
Okay. Und wie viel, da steht ja immer Einheiten drauf. Mhm. Wie viele Einheiten sollte ich denn nehmen? Und da steht ja manchmal, es gibt ja Vitamin D, dann gibt es noch Vitamin D mit anderen Sachen. Mhm. Was würdest du da empfehlen?
Also ich würde immer empfehlen, Vitamin D mit Kofaktoren einzunehmen. Es braucht es, also K2 in dem Fall. Und es muss auch genügend Magnesium in der Zelle vorhanden sein, damit Vitamin D gut aufgenommen wird.
Gibt es denn Vitamin D mit K2 und Magnesium?
Gibt's, aber ich würde empfehlen, das Magnesium separat zu nehmen, wenn man denn Magnesium braucht. Also wir sind jetzt nur bei Vitamin D und da würde ich ein Kombipräparat Vitamin D und K2 nehmen. Und da könnte man zum Beispiel gucken, es gibt Präparaten mit 5000 Einheiten. Das bestellt man sich heute online. Das, was es über die Apotheke gibt, das ist meistens ein chemisches Produkt, was auch ohne Kofaktoren auskommt. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde halt gucken, dass es eine vertrauensvolle Quelle online ist, die auch vertrauensvoll merkst du dann, wenn sie ihre laborgeprüften Zertifikate online haben. Das ist immer ganz wichtig.
Okay.
Und wenn man dann zum Beispiel 5000 Einheiten in einer Kapsel oder in einem Tropfen hat, dann ist das schon mal ein guter Richtwert. Ich könnte mir vorstellen, dass man, ich sag jetzt mal, das ist eine größere Spanne, zwischen 2.000 und 7.000 Einheiten am Tag brauchen kann in unseren Breitengraden, je nachdem, wie der Vitamin-D-Status ist.
Und wie ich den aufnehmen kann.
Genau, und es gibt dann einen Rechner online, wo du dann eingeben kannst, dass mein Ist-Stand, das dahin möchte ich, also wenn ich jetzt 60 Nanogramm pro Milliliter haben möchte, habe aber gerade nur 15 7. oder 7, dann rechnet es aus, was du brauchst, bis du diesen Wert hast und dann die Erhaltungsdosis.
Spannend. Also es gibt eine Dosis, um auf den Sollwert zu kommen und danach gibt es eine Erhaltungsdosis.
Genau.
Und da gibt es Rechner im Internet?
Ja.
Wie heißen die denn?
Melz-Rechner zum Beispiel.
M-E-L-Z. Rechner.
Ja.
So viel gelernt heute hier.
Ja. So, danke. Also Vitamin D ist das eine.
Ja, was gibt es noch?
Omega-3.
Omega-3.
Wir haben es vorhin mit der Ernährung gehabt. Chips, Softdrinks, schnelle Nahrung, viel Alkohol. Fleisch, Alkohol und so weiter. Mhm. Ziehen unsere Omega-3-Fette
Warum?
Raus. Ja, weil die nicht genügend vorhanden sind bei uns. Und die meisten haben einen Omega-3-Index von 5% oder sowas.
Also die säurebildenden Lebensmittel ziehen auch noch das Omega-3 aus meinem Körper raus? Oder werden verbraucht? Oder?
Ja, genau, werden verbraucht. Und du hast nicht genügend Omega-3 dann. Also du müsstest dreimal die Woche diesen Seefisch essen, um auf den Omega-3-Index zwischen 10% und 12% zu kommen. Würde ich aber nicht empfehlen, weil mit dem fetten Fisch kommen ja auch viele Schwermetalle in deren Körper rein. Deswegen braucht eigentlich jeder ein Omega-3-Präparat, weil wir einfach durch unsere Nahrung keines bis wenig aufnehmen.
Aber da bin ich ja wieder da. Welches, mit welchen Zusatzstoffen drin und wer ist da vertrauenswürdig? Wie kann ich das und wie viel soll ich denn davon nehmen, Merle?
Ich würde sagen, auch da wäre es gut, wenn man das einmal einen Status machen lässt, damit man wirklich weiß, was ist denn mein Iststand und wo will ich denn hin? Mhm. Also es ist ja wie beim Auto. Wenn das Lämpchen leuchtet, gehst du ja zum Service. Richtig?
Ja.
Oder du pumpst einen Reifen auf oder lässt ihn aufpumpen. Mhm. Und wir machen das aber bei unserem Körper nicht.
Ja, das stimmt.
Überall sind Zahlen in unserem Leben omnipräsent, aber in unserem Körper nicht.
Also du würdest schon empfehlen, einmal zum Direktlabor.
Alles. Ich würde das schon mal empfehlen.
Und okay, dann, aber bis ich da hinfahre, wie viel nehme ich jetzt?
Also ich persönlich, ich mache das jetzt mal von mir ab, ich nehme jeden Tag 1700 Milligramm Omega-3, das sind in meinem Fall 4 Kapseln von meinem Präparat.
Worauf hast du beim Kauf geachtet?
Dass es eben eine gute Quelle ist. In dem Fall habe ich ein Präparat, die nur Omega-3 herstellen und nicht einfach Nahrungsmittelergänzung. Gibt es ja so viele im Internet und habe halt einfach viel recherchiert und suche mir meine Präparate einfach wirklich zusammen und passt es auch über die Jahre an. Wenn mir was nicht gefällt, wenn die aufgekauft werden von einem großen Konzern und so, dann ändere ich das, weil ich möchte für mich das Beste und das auch nicht einfach nur teures Pipi produzieren. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Genau, also auch da gucken, dass sie halt einfach
Zertifikate
und zwar laborgeprüft, unabhängig geprüft, nicht irgendwie selbst geprüft und dann da so gemauschelt, dass es halt gut ausschaut.
Aber woran erkenne ich das?
Man muss sich ein bisschen einlesen in dem Thema.
Okay.
Wenn man das alleine machen will. Ansonsten gibt es halt Menschen, die einen da unterstützen können auch.
Also ansonsten buche ich mir wirklich jemanden, der sich in funktioneller Medizin auskennt oder einen Ernährungsberater.
Genau.
Und die haben dann auch Produkte, die sie empfehlen. Aber da gibt es ja auch so schöne Produkte, die dann...
Ja klar, also überall, also nicht überall, aber ganz häufig steht ein Multilevel-Marketing-System da hinten dran. Und dann würde das halt mit einem guten Marketing auch verkauft. Manche Produkte sind gut, manche sind auch einfach nur Geldmacherei. Da darf man halt dann auch mal gucken, inwieweit das wirklich gut und relevant ist für einen.
Ja. Also Omega-3, das aber ohne Sachen mit drin oder Omega-3 pur? Oder sollte da auch was drin sein, dass es besser aufgenommen werden kann?
Also es gibt Omega-3 mit gewissen Trägerstoffen, sage ich jetzt mal. Da muss man gucken, es geht beides. Die Dosis macht es auch immer. Also es muss gut dosiert sein.
Okay.
Ja.
Und was noch? Was würdest du noch empfehlen als Nahrungsergänzungsmittel?
Eisen ist ganz häufig ein Mangelzustand. Vor allem auch bei Frauen, auch wenn sie noch in ihren Zyklus haben, also Eisen, merkt man vielleicht dann Müdigkeit, Haarausfall, all diese Sachen sind häufig Eisenmangelzustände.
Und wie kann ich das substituieren? Weil ich kenne nur diese Eisentabletten und davon gibt es ja schwarzen Stuhlgang und ich kann nicht mehr aufs Klo.
Genau, also ich habe ein liposomales Eisen, das ist flüssig.
Klingt voll spannend.
Liposomal ist sozusagen...
fettlöslich?
Wird sozusagen noch mal besser aufgenommen und das nehme ich als Lösung, also zum Trinken quasi ein.
Okay. Und das macht keinen schwarzen Stuhl und Verstopfung?
Genau, weil die habe ich auch zuerst gehabt und habe dann gemeint, nee, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Weil
dann kann ich nicht mehr aufs Klo.
Genau, also man hat immer irgendwie was und das ist wirklich, also ich empfehle es auch an sich selbst
mal durchzuziehen für eine Zeit, um zu gucken, was passiert und dann anzupassen, ob das für dich selbst funktioniert. Wie du bemerkt hast, diese Eisentabletten bringen nichts, weil du dann nicht mehr aufs Klo kannst. Und das wollen wir ja auch nicht. Du solltest ja jeden Tag können.
Mehrmals, am besten.
Im besten Fall mehrmals. Kriegt man aber auch nur mit Pflanzennahrung hin.
Okay, ja, spannend. Der Zucker und all diese Sachen verkleben den Darm. Oh, Merle, danke von Herzen. Also wir sind ja, wir haben ja beide angefangen mit Heißhunger.
Mhm.
Ja, und wie man den Heißhunger...
Eigentlich sind wir noch lange nicht fertig, aber...
Sind noch lange nicht fertig.
Aber eigentlich ist es schon mal eine ganz gute Basis, glaube ich.
Ja, ich will auch immer niemanden überfordern, ja, weil ich denke, weißt du, wenn man gleich zu tief eintaucht. Also was ich jetzt für mich mitnehme, ist, wenn ich Heißhunger habe, habe ich wirklich einen Mangelzustand.
Ja.
Und wenn ich Entzündung im Körper oder irgendwelche Krankheiten habe, ist die Ernährung auch eine Säule, mit der ich mich unbedingt beschäftigen sollte, weil Ernährung auch Medizin ist. Das nehme ich jetzt mit. Und wenn der Körper nicht alle, wie nennt man es beim Auto?
Wie heißt es? AdBlue?
AdBlue, wenn der nicht alle Stoffe hat.
Fährt er nicht.
Und unser Körper fährt, der ist ziemlich schlau, der kann ganz viel kompensieren.
Das ist ein richtiger Lamborghini hier.
Ja.
Also wirklich, das ist eine Maschine.
Das tollste Gerät, was immer noch aus anderen Stoffen dann auch noch, ja, aus Haaren, Muskeln, überall was rausholt, wenn ihm was fehlt.
Ja.
Also der ist super mega intelligent. Aber wenn wir Erkrankungen haben, wenn irgendwas ist, sollten wir uns mit der Ernährung beschäftigen, uns einen Profi wie dich an die Seite holen oder zumindest schon mal dein Buch lesen oder irgendwie mir da Wissen auf irgendeine Art und Weise ranholen.
Ja, was ich vielleicht noch dazu sagen kann oder möchte, ist, wir denken immer, es ist schon okay, es ist schon alles noch im Rahmen, bis es dann richtig schlimm wird. Und wir können häufig Jahre bis Jahrzehnte vorher etwas tun. Mit der Entscheidung, was wir 2 bis 3 Mal auf unseren Teller am Tag legen.
Du bist, was du isst.
Und was du verstoffwechseln kannst. Was du assimilieren kannst. Und um beim Beispiel des Autos zu bleiben, wenn da das AW40XY-Öl rein muss, dann kauft man dieses Öl, was 25 Euro kostet. Richtig oder richtig?
Ja, ich will ja mit meinem Auto fahren.
Und wieso kaufen dann Menschen Discounteröle, die unseren Körper in Entzündungen bringen?
Na, weil auf der Flasche steht, gut und günstig.
So, ich wünsche mir so, dass, egal ob Männer oder Frauen, weil Männer sind ja häufiger autoaffiner, aber letztendlich fahren Frauen ja auch das Auto.
Ja.
Das, was da an Zeit und Liebe und Investition reingesteckt wird, dass wir das auch mal in uns stecken und sagen, mein Auto kriegt das tolle Öl, dann kriege ich das auch. Oder die Bio-Lebensmittel, die Bio-Kiste, die ich mir wöchentlich schicken lasse, die Proteine, die ich jetzt auf dem Schirm habe, die pflanzenbasierte Ernährung, also einen halben Teller voll Gemüse und der Rest darf was anderes sein. Da drauf einen Fokus zu legen. Das wünsche ich mir, dass die Menschen das machen. Und dann regelt sich alles, also ganz viel von alleine.
Oh, das ist ein schöner Abschluss, finde ich. Dass du gesagt hast, wirklich die Hälfte sollte Gemüse sein, pflanzenbasiert.
Mhm.
Und die anderen Sachen, also eine Proteinquelle brauche ich dann noch.
Genau, und noch eine kleine Portion Kohlenhydrate. Und Nudeln, Reis, Kartoffel, solche Sachen. Aber halt nicht so und dann hier noch so ein bisschen irgendwie.
Also nicht die Spaghetti mit einer Tomate drin, sondern einen halben Teller Gemüse und Zucchini und dann ein bisschen Nudeln
zum Beispiel
untergemischt und dann noch eine Proteinquelle wie Tofu, Hähnchen, whatever.
Genau.
Und dann habe ich keinen Heißhunger mehr.
Ja.
Und mein Körper hat ganz viel Vitalstoffe und Baustoffe,
genau,
um lange für mich gesund zu sein und
ja,
Entzündungen wegzumachen, Sachen zu regulieren.
Und wir können das letztendlich, durch die Ernährung können wir ja auch unsere vorgegebenen Gene steuern. Ne? Also
wir können Gene an- und abschalten, was viele nicht wissen, also die DNA und Oma hatte es ja auch, es ist genetisch, ist keine Ausrede mehr.
Genau, das können wir mit der Nahrung auch machen. nicht nur über Gedanken und Gefühle, sondern auch über die Nahrung können wir.
Wie den Lichtschalter an- und ausschalten.
Oh, Merle. Danke von Herzen. Ich werde in deinem Buch in jedem Fall lesen.
Ja? Und dir auch meine Blutwerte schicken.
Das machst du. Und wenn ihr Fragen dazu habt, also erstmal freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast teilt und liked und Kommentare drunter setzt. Gerne auch Fragen. Wenn da viele Fragen sind, dann lade ich die Merle nochmal ein. Ja? Und stell ihr dann die Fragen, die ihr dort stellt. Weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich suche mir auch immer Menschen raus, die das mit Herz machen und aber auch eine Geschichte haben, also die das Leben, was sie lehren, die nicht mal Ernährungslehre gelernt haben, sondern die da wirklich tief eintauchen, die auch alles ganz genau wissen wollen. Und wir wissen, keiner ist allwissend.
Nee.
Aber für mich siehst du strahlend aus. Ja. Und wenn so viele Lymphknoten entfernt wurden und mit deiner Geschichte jetzt so fit zu sein, dann musst du irgendwas richtig machen.
Das ist viel Arbeit.
Ja. Und deswegen danke, dass du dein Wissen weitergibst und danke, dass du das hier mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Und vielleicht konnten deine Hörerinnen ja was mitnehmen.
Das wünsche ich. Wir verlinken auch all deine Sachen unter dem Podcast, sodass man da auch nochmal nachlesen kann. Vielen lieben Dank, Merle. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und danke auch an dich fürs Zuhören. Und wie gesagt, teil den Podcast so gern mit einer Frau. Mit einer lieben Freundin, die das jetzt auch mal hören muss, weil sie ihr helfen könnte. Vielleicht nimmt sie ja was mit. Also, vielen Dank an dich. Mach's gut und bis bald.
Tschüss.